Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Bier- und Sportshörer und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge. In dieser Episode widmen wir uns dem Verein Athleten Deutschland, welcher seit 2017 als unabhängige Vertretung der Bundeskaderathletinnen, SpitzensportlerInnen eine Stimme und Mitspracherecht verleiht. Der Verein setzt sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern für grundlegende Veränderungen im deutschen Sportsystem ein und kämpft für bessere Rahmenbedingungen und einen fairen und sauberen Sport. Dafür bringt die Organisation die Themen der AthletInnen an die Tische der EntscheidungsträgerInnen und steht im engen Austausch mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie mit gleichgesinnten Partnern in Europa und der Welt.
Unsere Gästin Fabienne Königstein kennt den Leistungssport aus eigener Erfahrung als eine der besten Langstreckenläuferinnen Deutschlands. Heute steht sie nicht mehr nur für sich selbst an der Startlinie, sondern auch für alle Athletinnen und Athleten in diesem Land. Als Teil von Athleten Deutschland kämpft sie als Präsidiumsmitglied für faire Bedingungen, Mitbestimmung und eine stärkere Stimme der Sportler. Egal ob in großen Stadien oder in weniger beachteten Nischensportarten. Im Gespräch geht es unter anderem um ihre Motivation, die zentralen Ziele der nächsten Jahre und die Art und Weise, wie Athleten Deutschland die Interessen der Sportlerinnen und Sportler bis in den Bundestag trägt. Freut euch auf eine spannende Folge mit viel Hintergrundwissen über eine sehr wichtige Tätigkeit im Bereich des Spitzensports. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Servus Fabienne, herzlich willkommen hier bei uns im Bier und Sports Podcast.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hierfür über die besondere Arbeit von Athleten Deutschland berichten darf. Ich bin gespannt.
Ja, wir sind auch sehr gespannt und bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Besonderheit und zwar, wir starten diese Special-Folge mit dem Fragensäckchen. Das heißt, der Olli ist jetzt die Losfee und zieht für dich eine Icebreaker-Frage, die du dann für uns beantworten darfst. Olli, wir sind gespannt, was für eine Frage es ist.
Was ist dein Lieblingssnack vor und nach dem Wettkampf?
Also beim Wettkampf geht es ja weniger darum, was ich jetzt super klasse und lecker finde, sondern es muss mir für meinen Wettkampf dienen. Von daher ist es vorm Wettkampf ganz klassisch das Gel als Marathonläuferin, um nochmal schon mal extra Energie zu haben für den Start des Rennens. Und im Ziel ist es dann der Schokoladen-Recovery-Shake.
Wow, der Schokoladen-Recovery-Shake, ist der nicht lecker?
Der ist richtig lecker, ja. Schön okay. Mit viel Kohlenhydraten und Zucker auch im Protein. Der schmeckt.
Das heißt, das ist nochmal zusätzliche quasi Motivation, um ins Ziel zu kommen?
Also in Trainingseinheiten definitiv. Beim Rennen habe ich da noch nicht dran gedacht.
Aber jetzt, wo wir so über Snacks reden, muss ich auch so ein bisschen an Jonas Deichmann denken. Das ist so ein Extremsportler, also der hat schon super viele Abenteuer gemacht, ist zum Beispiel auch in Triathlon um die Welt gelaufen und er hat mal ein Buch veröffentlicht, das heißt der Schokoriegel-Effekt. Und da hat er gesagt in diesem Buch, so summa summarum kurz zusammengefasst, ja, jeder nächste Schokoriegel hat mich sozusagen am Leben gehalten und hat mich kämpfen lassen und war für mich immer wieder eine neue Motivation. Und er ist dann zum Beispiel auch durch Amerika gelaufen und hat dann immer an der nächsten Tankstelle sich halt einen neuen Schokoriegel geholt. Und das war der Schokoriegel-Effekt, der ihn sozusagen, weiter laufen lassen hat. Deswegen dachte ich so, irgendwie passt das Thema gerade auch mit Laufen und Schoko. Und genau, eine witzige Anekdote dazu.
Ja. Zucker setzt definitiv Endorphine im Gehirn frei. Da gibt es sogar Studien, wenn man Zuckerwasser im Mund nur 10 Sekunden lang quasi spült und wieder ausspuckt, dass das sogar auch schon einen positiven Effekt auf die Leistung hat, weil das Gehirn dann die Signale kriegt, Mensch, da kommt Zucker. Klasse.
Okay, jetzt sind wir eigentlich schon gleich perfekt beim Thema, weil bevor wir über Athleten Deutschland sprechen, wollen wir dich noch ein bisschen als Sportlerin kennenlernen. Du bist ja als erfolgreiche Langstreckenläuferin bekannt. Wie bist du denn damals überhaupt in den Laufsport gekommen?
Also mein Einstieg war über die Leichtathletik und das schon im Alter von 4 Jahren. Ich habe einen 3 Jahre älteren Bruder, der damals schon in der Leichtathletik war und der sehr talentiert war und bei sämtlichen Bambini- und Schülerläufen immer ganz oben auf dem Podest stand und dann diverse Sachpreise bekommen hat. Und irgendwann habe ich als kleine Schwester entschieden, das kann ja nicht sein, dass er immer alle Süßigkeiten abkriegt und ich schaue nur zu, ich will jetzt auch mitmachen. Und das war so der Einstieg in die Leichtathletik, wo ich aber viele, viele Jahre auch wirklich jede Disziplin kennengelernt habe, gemacht habe. Und ja, und so wurde es dann aber Jahr um Jahr im Grunde professioneller. Es hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass das Laufen meine große Stärke ist und auch meine große Leidenschaft. Und so mit 15, 16 habe ich mich dann komplett aufs Laufen fokussiert und dann auch keinen Siebenkampf mehr gemacht, den ich auch schon mal tatsächlich gemacht habe als Jugendliche.
Witzigerweise hatten wir jetzt die Geschichte mit dem Bruder oder mit der Schwester, mit dem, okay, ich bin ein bisschen neidisch auf das ältere Geschwisterchen, ich möchte das auch machen, hatten wir jetzt schon öfters, als ich mir am Anfang vorgestellt habe im Podcast. So, eine kurze Anekdote da dazu. Wenn du jetzt sagst, du hast dich komplett auf den Laufsport jetzt fokussiert, welche Läufe machen dir am meisten Spaß? Ist es da wirklich der 42 Kilometer Marathon, die komplette Qual?
Ja, tatsächlich, weil für mich ist es die erste Hälfte halt gar keine Qual, logischerweise. Wenn das schon eine Qual wäre, dann hätte man Probleme, ins Ziel zu kommen. Also die erste Hälfte vom Marathon kann ich halt richtig genießen, die Stimmung aufsaugen, die Zuschauer da produzieren und mag das dann halt auch, wenn es dann so peu à peu härter und schwieriger wird, jetzt im Vergleich zu einem Bahnrennen, zu einer 5000 Meter, die einfach vom Start an schon richtig wehtut und mal hoch ins Laktat muss. Wirklich Spaß machen mir allerdings auch einfach regionale Läufe, ne? Aber das ist dann natürlich eher als Trainingslauf gedacht. Ich sehe das immer auch ein bisschen als Belohnung für die vielen Trainings, die ich mache, wo natürlich keiner dabei ist und mich keiner bejubelt. Und dadurch, dass ich ja immer noch da wohne, wo ich auch als Kind groß geworden bin, kenne ich halt auch die regionale Lauffamilie sehr, sehr gut. Und dann ist es immer schön, weil man so viele bekannte Gesichter hat, mit denen man dann auch nach dem Lauf sich noch austauschen kann.
Aber wann kommt dann beim Marathon so der Punkt, wo du denkst, oh, jetzt sieht sich's, jetzt könntest du langsam aufhören?
Ja, meist die Halbmarathon-Marke passiere ich noch in einem guten, also einem guten Feeling und dann fängt es oft bei Kilometer 25 an, dass ich merke, okay, jetzt wird's Arbeit, jetzt muss ich mich richtig konzentrieren und fokussieren. Oft habe ich ja einen Tempomacher, wo ich einfach merke, jetzt muss ich kämpfen, dass ich auch wirklich bei dem hinten an den Fersen bleibe, während ich die ersten 10 Kilometer als eher gucken muss, dass ich mich selber bremse und ihn nicht hinten reinlaufe. Und ja, so ab Kilometer 30 wird es dann wirklich, wirklich hart.
Aber du hast ja in deiner Karriere jetzt auch schon einige Erfolge feiern können. Welche Erlebnisse oder vielleicht auch welche Läufe sind dir so allgemein so am meisten im Gedächtnis geblieben?
Also das ist einerseits 2018 die Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. Da bin ich das erste Mal einen Marathon bei einer Meisterschaft gelaufen. Also es war mein dritter Marathon. Ich bin 11. geworden als drittjüngste im Feld. Das war ein großer Erfolg für mich und gleichzeitig war es halt extremst krass im eigenen Land dann den Marathon zu laufen, weil man halt an jeder Ecke angefeuert wurde mit Namen. Das habe ich erst später wirklich zu schätzen gewusst, als ich dann eben auch mal Meisterschaften im Ausland hatte, wo man eben nicht so stark angefeuert wird. Ja, und ich glaube, der Lauf, wo ich am stolzesten drauf bin, ist der Hamburg-Marathon 2023. Da bin ich 9 Monate nach der Geburt meiner Tochter eine richtig starke Bestzeit gelaufen, war auch Olympianorm. Letztendlich hat es dann zwar für Olympia leider nicht gereicht, weil noch 3 deutsche Athletinnen schneller waren, aber da war ich einfach so extremst glücklich, weil ich eigentlich in dem Frühjahr noch gar keinen Marathon laufen wollte. Ich habe dann gemerkt, okay, ich bin in einer super Form, warum es nicht einfach probieren? Und dass es dann so alles aufgeht, das war einfach klasse, weil auch einfach kein Druck da war. Ne? Jetzt plane ich mit dem Berlin-Marathon, bin eigentlich im Training in einer echt super Form, da ist das was ganz anderes. Ne? Da ist so das Gefühl, wenn ich da jetzt eine super Zeit laufe, dann habe ich das abgerufen, was ich kann. Und in der Hamburg war es halt einfach wow, klasse. hat wirklich geklappt.
Findest du auch, dass dann bei den deutschen Marathonläufen einfach so für dich auch so das beste Gefühl rüberkommt, wenn du dort startest, auch von der Fangemeinde aus so?
Ja, also ich bin die meisten Marathons jetzt in Deutschland gelaufen. Von daher habe ich nicht so viel Vergleiche, aber ich bin im März in Nagoya einen reinen Frauenmarathon gelaufen, was natürlich auch nochmal was anderes ist, weil wir sonst halt oft in den gemischten Feldern laufen und dann um einen rum doch auch ein paar sehr starke, ja, Hobby, ich will sie gar nicht Hobby-Männer nennen, aber halt Männer, die jetzt das nicht als Profi machen, aber ich meine, die trainieren trotzdem extremst viel, um so stark zu sein wie wir dann, aber da bist du nicht so allein wie bei einem reinen Frauenmarathon. Und dann noch in Japan, das war wirklich zäh, die letzten 12 Kilometer. Das ist in Deutschland ganz anders und das trägt einen auch viel mehr.
Gibt es bei dir auch noch so eine Bucketliste oder sowas ähnliches wie eine Bucketliste, wo du sagst, das sind so Marathonlauforte, die will ich auf jeden Fall noch mitnehmen?
Also New York, definitiv.
Geil. Warum New York? Einfach wegen dem Feeling, wegen dieser riesigen, großen Stadt und den internationalen Flair?
Ja, das soll dort einfach phänomenal sein. Die Strecke anspruchsvoll am Ende durch den Central Park mit den Höhenmetern. Man hat dort auch, die Frauenelite startet getrennt vom Massenfeld und von den Männern. Also man hat da auch wirklich den Wettkampf Frau gegen Frau und gar nicht so sehr auf die Zeit und mit Pacemakern. Und das gefällt mir eigentlich. Ist auch, glaube ich, für die Zuschauer eigentlich viel cooler, wenn es wirklich strategische Rennen sind. Frau gegen Frau versus, es ist halt ein schneller Kurs und jede Frau hat ihren Tempomacher, dem sie hinterher rennt.
Ja, nice. Jetzt haben wir so ein bisschen was über dich kennengelernt. Echt spannend. Aber jetzt wollen wir noch so ein bisschen auch auf deine Tätigkeit bei Athleten Deutschland sprechen oder schauen. Beziehungsweise das ist ja auch so der Grund, warum du auch heute bei uns bist. Kannst du uns mal auch so ein bisschen ein Bild davon geben, was Athleten Deutschland eigentlich genau ist und welche Ziele ihr verfolgt?
Athleten Deutschland ist ein Verein. Es ist die Athletenvertretung von allen deutschen Bundeskaderathleten und Athletinnen. Und das nicht nur im olympischen Sport, sondern auch im nicht-olympischen, im paralympischen und deaf-olympischen Sport. Das sind alles unsere Mitglieder und unser Ziel ist es, im Grunde für all die Athleten weltbeste Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das nicht nur sportlich, sondern auch für die persönliche Entfaltung.
Und wie kann man sich jetzt euren Arbeitsalltag so konkret vorstellen?
Also wir haben ein Hauptamt, was in Berlin seine Büros hat. Finanziert werden wir vom BMI, also vom Bundesministerium des Innern, aufgrund eines Beschlusses des Bundestages. Und dann gibt es eben das Präsidium, die ehrenamtlich arbeiten und die größtenteils eigentlich noch alles aktive Athleten und Athletinnen sind. Und wenn, dann haben sie erst gerade kürzlich die Karriere beendet. Und das Präsidium überwacht im Grunde so ein bisschen die Tätigkeiten der Geschäftsstelle, hilft bei Strategieentwicklung, viel auch bei Pressearbeit, weil es natürlich immer einen Unterschied macht, ob jetzt gerade ein aktiver Athlet oder Athletin über wichtige Themen spricht. Und beim Hauptamt haben wir den Geschäftsführer Johannes Herber, der ehemaliger Basketballnationalspieler war, haben dann Bereiche für Policy, Making, PR, Community Management, Verwaltung und sind mittlerweile dann echt schon relativ groß geworden.
Aber man kann schon sagen,
gegründet wurden wir, echt noch spannend, gegründet wurden wir 2017, als damals eine Spitzensportförderung in Deutschland gemacht wurde und die DOSB-Athletenkommission extremst unzufrieden war, weil die Athleten eben quasi nicht beteiligt wurden an der Reform und daraufhin der Wunsch eben aufkam, dass man ja lauter ist, eine unabhängige Organisation hat, die für die Athleteninteressen einsteigt und so wurde Athleten Deutschland gegründet.
Mhm. Spannend. Und wie ist es jetzt mit so einzelnen Themen von Athletinnen und Athleten? Wie erreichen die euch?
Also im Grunde können Sie uns über sämtliche Kanäle, die es heutzutage gibt, erreichen. Also auf unserer Homepage wird man jetzt die E-Mail-Adressen finden. Ich denke, Telefonnummern auch. Über Instagram können auch gern die Präsidiumsmitglieder direkt anschreiben. So sind wir natürlich auch auf manchen Events, Meisterschaften präsent. Das heißt, in Person kann man uns auch ansprechen.
Mhm. Und jetzt so aus deiner Erfahrung bei Athleten Deutschland, was sind so die Probleme, die jetzt auch besonders häufig genannt werden oder weswegen auch Athletinnen und Athleten auf euch zukommen?
Genau, also wir haben, das habe ich jetzt eben unterschlagen, wir haben tatsächlich auch eine Anlaufstelle, die sich speziell um Sorgen und ja, Konflikte von Athleten und Athletinnen kümmern. Also die können wirklich mit und es sind auch die vielfältigsten Probleme, sich dort beraten lassen. Teilweise sind es Schwierigkeiten bei Nominierungen, ob es dann für Bundeskader ist oder irgendwelche internationalen Meisterschaften, Konflikte mit Verbänden. Wir haben auch, weil wir gesehen haben vor einigen Jahren, dass da ein enormer Bedarf ist, eine Anlaufstelle für Menschen, die sexualisierte Gewalt oder auch psychische und physische Gewalt erfahren haben. Die nennt sich Anlauf gegen Gewalt, wo sich Athleten auch wirklich ganz anonym melden können und da psychologische Erstberatung erfahren können und auch, falls nötig, sich juristisch beraten lassen können. Und da sitzen halt wirklich Menschen am Telefon, die halt auch wissen, was für besonderen Machtverhältnissen Athleten ausgesetzt sind. Also bei anderen Anlaufstellen könnte es halt vielleicht sein, dass dann die Menschen sagen, ja, dann wechsel doch deinen Sport. Aber den Leuten bei Anlauf gegen Gewalt, die wissen halt, was der Sport dann für Leistungssportler auch wirklich bedeutet und dass das unter Umständen überhaupt keine Option dasteht.
Aber wie wichtig ist es jetzt auch aus deiner persönlichen Sicht, dass auf der anderen Seite, also da, wo du jetzt arbeitest, auch Leute sitzen, die selber auch mal Athletinnen und Athleten waren, die dann vielleicht auch nachvollziehen können, was da für Probleme reinkommen und diese Interessen dann auch vertreten können?
Ja, extremst wichtig. Das Sportsystem ist so komplex und so facettenreich und jede Sportart hat auch so ein bisschen ihre eigenen Herausforderungen. Deswegen ist bei uns im Präsidium auch klar, dass wir jemanden vom nicht-olympischen Bereich haben, aus dem paralympischen Bereich und aus dem Wintersport, dass wir im Grunde alles so ein bisschen abdecken. Und trotzdem fällt mir aber auch auf, auch wenn dann jeder Verband und jede Sportart so ihre eigenen Probleme hat, dass die meisten Athleten, viele dann doch irgendwo an denselben Defiziten im System hadern und da ihre Schwierigkeiten haben. Also ja, hilft es ungemein. Also auch Sympathiefaktoren, ne? Wenn man es selber schon erlebt hat, macht das natürlich wirklich einen Unterschied.
Mhm. Aber ich finde es trotzdem, so ist die eine Sache, dass man eben eine Anlaufstelle hat, dass die Themen reinkommen, aber die Themen müssen ja auch nach außen getragen werden. Also wie läuft da so die Interessensvertretung bei euch ab? Gerade jetzt gegenüber Verbänden, gegenüber Politik, gegenüber der Öffentlichkeit. Wie kann man sich da eure Arbeit vorstellen?
Also da haben wir natürlich viele verschiedene Wege. Und ich glaube, am Ende weiß man erst gar nicht, was dann der Erfolgsbringende war. Es ist so die Summe wahrscheinlich aus allem. Also unsere Geschäftsstelle, die Hauptamtler, die arbeiten wirklich daran, auch Pressemitteilungen zu veröffentlichen, die dann auch fundiert zur aktuellen Situation der Athletin wirklich evidenzbasiert Zahlen nennen können, die im Austausch sind mit Athleten, mit unseren Mitgliedern, dass sie die auch in großen Zahlen befragen können, wie sieht es bei euch aus, Umfragen machen können, ne, und irgendwo auch reinhören können, was sind wirklich die drängendsten Themen. Mhm. Die sitzen natürlich nicht ohne Grund in Berlin, weil da sind die Politiker. Da sind wir öfters auch mal beim Sportausschuss eingeladen und können da ja vorsprechen. Wir haben Kontakte zu diversen quasi Pressestellen. Teilweise haben wir da auch schon dann eine Infosession gehabt, wo sich Journalisten anmelden konnten und wir haben zu Themen informiert. Ich selber bin noch Athletenvertreterin im DOSB-Präsidium und darüber hinaus auch bei vielen sportlichen Veranstaltungen eingeladen, wo ich dann auch direkt im Austausch mit Sportverbänden stehe und da auch meine Themen platzieren kann.
Jetzt gibt es ja Athleten Deutschland noch gar nicht so lange, aber trotzdem kann man ja sagen, es ist ja gewissermaßen auch erfolgreich, was ihr macht. Wie kann man denn die Erfolge auch messen? Gibt es denn auch irgendwie so ein paar, ja, so Aushängeschilder-Stories, wo ihr sagt, okay, schaut, das ist unsere Arbeit, das haben wir bisher geleistet?
Ja, absolut. Also aktuell, wenn man in den Koalitionsvertrag blickt, da sieht man, dass Themen, für die wir uns jetzt in letzter Zeit stark gemacht haben, wirklich platziert wurden, ja, und schriftlich niedergeschrieben wurden. Also sich die Politiker committen, die Themen jetzt in ihrer Legislatur anzugehen. Da steht zum Beispiel das Thema soziale Absicherung drin, Mutterschutz, das Thema Zentrum für Safe Sport, was bestimmt schon vor 8 Jahren oder so durch Athleten Deutschland erstmals eigentlich richtig nach vorne gepusht wurde. Wir haben es in der Vergangenheit geschafft, eine Altersvorsorge für die Athleten oder ja, dafür zu sorgen, dass die eingeführt wurde über die Sporthilfe. Die Sporthilfe hat direkt auch mal Bundesmittel bekommen, was auch ein Thema war, was Athleten Deutschland mit gepusht hat, dass wirklich auch mehr Geld direkt bei den Athleten kommt. Und da gibt es noch wirklich ein paar Punkte mehr, die man nennen könnte, wo Athleten Deutschland wirklich auch zeigen kann, guck, das waren Themen, für die wir eingestanden haben und am Ende hat sich auch was getan. Vielleicht dann nicht immer 100% das, wie man sich quasi im Idealzustand gewünscht hätte, aber immerhin Schritte vorwärts, ne, in die richtige Richtung.
Aber ich habe das jetzt auch richtig verstanden, dass deine Rolle rein ehrenamtlich ist, oder?
Genau, ja.
Und was bedeutet dir auch das Ehrenamt? Also wie wichtig findest du dir auch diese Rolle des Ehrenamts gerade jetzt im Sportkosmos?
Das ist ja mit auch eine große Problematik in der heutigen Zeit, dass den Vereinen die Ehrenämtler fehlen. Sei es dann die, die das Kindertraining machen oder die eben sich auch um Pressearbeit oder Strukturen im Verein kümmern. Und da können wir, denke ich, irgendwo auch Vorbild sein für die Ehrenämtler und Basis und zeigen, ja, auch wir Athleten engagieren uns im Sport.
Das ist schön. Und was uns zum Beispiel auch immer sehr wichtig ist, wir wollen ja mit unserem Podcast auch vor allem Randsportarten eine Bühne bieten und jetzt nicht nur ja, den Fußball in den Vordergrund rücken, so wie es so oft getan wird. Und zum Spitzensport muss man ja sagen, gehören ja auch zum Teil nischigere Sportarten, die jetzt eben medial nicht so präsent sind. Wie eng ist da auch euer Austausch mit Sportlerinnen aus dieser Szene, die jetzt nicht in Medien präsenten Sportarten sind? Und wie könnt ihr da so auch wirklich sicherstellen, dass auch diese Disziplinen dann Gehör finden?
Also wir behandeln alle unsere Mitglieder gleich. Das heißt, wenn wir Umfragen machen oder vielleicht einladen zu irgendwelchen Austauschmeetings, dann geht die Einladung an alle Athleten, sind alle herzlichst immer eingeladen, sich zu beteiligen und ihre Meinung und ihre Erfahrung zu teilen. Außerdem stehen wir in ganz engem Kontakt zu den Athletenvertretern in den Verbänden. Also auch, ne, der Deutsche Leichtathletikverband hat Athletenvertreter, der Deutsche Turnerbund und auch diese nischigen kleinen Sportarten haben in der Regel ihre Athletenvertreter. Und mit denen ist der Austausch wirklich ganz eng. Also im Grunde wird, ja, wenn wir Themen priorisieren, dann sind die immer mit dabei auch und einbezogen. Und so finden wir auch, oder so finden sie auch bei uns Gehör.
Das hast du ja vorhin schon gesagt, Athleten Deutschland gibt es noch gar nicht so lange, seit 2017. Wann und wie kam denn da der Kontakt von dir zu Athleten Deutschland genau zustande?
Also ich selber habe 2017 noch studiert. Ich habe dann einen Master in molekularen Biowissenschaften gemacht und war im Grunde mit Training und Studium komplett ausgelastet, habe aber so auf irgendwie immer einen Blick auf Athleten Deutschland gehabt und fand das irgendwie von Anfang an ziemlich cool, was die da machen. Und als ich dann 2020 mein Studium abgeschlossen hatte, war klar für mich, ich will jetzt keinen Job anfangen, weil ich will irgendwo die Flexibilität haben, ins Höhentrainingslager fahren zu können und will jetzt einfach erstmal vollen Fokus auf den Sport setzen. Aber hatte doch Angst davor, dann nur Sport zu machen. Da habe ich gedacht, irgendwie einen Ausgleich brauchst du. Irgendwas, was dich auch geistig ein bisschen noch ja, auf der Höhe hält. Und dann habe ich tatsächlich den Kontakt zu Athleten Deutschland gesucht und habe gesagt, hey, ich würde gern bei euch mitmachen. Habt ihr was für mich? Und dann wurde zu der Zeit eine AG gegründet, die wir Athletinnen D genannt haben. Also eine Gruppe, die sich wirklich um die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen gekümmert hat. Dann wurde im selben Jahr, muss ich überlegen, nee, ein Jahr später, wurde dann ein neues Präsidium gewählt. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich mich da zur Wahl aufstellen lasse und noch mal intensiver im Verein mitarbeiten werde.
Aber ist es für dich da eine große Umstellung, zum einen Athletin zu sein, zum anderen jetzt aber auch so mehr oder weniger Sprecherin für viele Athleten gleichzeitig zu sein?
Schwierig eigentlich nicht, weil die meisten Themen ja wirklich auch das sind, was ich selber erfahren habe, für die ich mich einsetze. Aber ich muss vielleicht schon ein bisschen besser drüber nachdenken, wenn ich wirklich als Athletenvertreterin gefragt werde und spreche, dass ich eben nicht meine eigene Meinung darstelle, sondern mich wirklich nochmal frage, ist das auch die Meinung von allen Athleten, und mich da rückversichere und vielleicht mich auch als mal ein bisschen, ja, nicht so salopp daher irgendwelche Meinungen raushaue, sondern mich gewählter, sag ich mal, und diplomatischer ausdrücke. Weil es kam auch schon vor, dass ich dann mal angerufen wurde und gesagt wurde, hey, was hast du denn da gesagt? Das kannst du doch so nicht sagen.
Aber es ist ja dann wahrscheinlich schon so, dass auch jetzt deine Zeit als Athletin dir jetzt eigentlich ein sehr gutes Gefühl geben muss, dass du dich in die ganzen anderen Athleten und Athletinnen eigentlich gut reinversetzen kannst. Das heißt, eigentlich ist es für dich wahrscheinlich eine relativ einfache Möglichkeit, auch für dich so das Ehrenamt auszuüben und quasi Gutes zu tun, oder?
Absolut. Also es macht mir auch riesen viel Spaß, die Arbeit. Ich habe durch den Sport so viel in meinem Leben dazugelernt und ja, habe da so viele Menschen schon gehabt, die mich auf dem Weg begleitet haben und die mir auch, ja, auch Ehrenamtler, ne, die auch unbezahlt mich trainiert haben, mir Dinge, ja, erklärt, gezeigt, geholfen haben. Und da war es mir wichtig, da was zurückzugeben. Und vielleicht auch für die jüngeren Athleten einfach was zu verändern, dass denen es auch leichter fällt, sich wirklich auf den Weg Profisportler zu begeben, aufzumachen, weil ich selber lange gehadert habe, ob ich das mache. Mir war das Studium immer wichtig, das zweite Standbein auch zu haben. Ist auch immer noch so, aber ja, ich glaube, hätte ich da früher schon andere Perspektiven im Sport gehabt, dann hätte ich auch schon früher auf die Karte Sport gesetzt und hätte mir vielleicht die ein oder andere Verletzung sparen können, weil Trainieren und Studium geht immer noch gut, aber die Erholung und so Regenerationsmaßnahmen und Mobilisationstraining, das fällt dann eher alles hinten runter.
Aber fällt dir dann trotzdem relativ einfach, beide Bereiche zu trennen? Oder ist es manchmal so, dass du während dem Trainingslauf oder beim Wettkampf bei Kilometer 30 denkst, oh, da muss ich die Mail noch beantworten von Athleten Deutschland. Oh, das wäre ein Thema, weil du gerade irgendwie ein Plakat gesehen hast oder was weiß ich. Also wie einfach fällt es dir auch, die Bereiche zu trennen?
Also im Wettkampf bin ich zum Glück fokussiert genug. Da blende ich alles aus. Da habe ich noch an keine E-Mail gedacht. Im Training kommt das schon mal vor, weil natürlich ist das Ehrenamt auch zeitintensiv und teilweise, ja, ist man dann irgendwo auch an seinen Grenzen, ne? Und dann fällt einem halt beim Training noch ein, oh Mist, ich muss ja das noch machen und die E-Mail habe ich noch nicht beantwortet. Und man sieht vieles kritischer. Also als junge Athletin, wenn ich dann eine Athletenvereinbarung bekommen habe, die man im Grunde unterzeichnen muss, damit man dann bei mir waren es dann Crosslauf-Europameisterschaften, mein erster internationaler Einsatz, um da zu starten, da habe ich das gar nicht hinterfragt. Ich habe es zwar noch anständig, wie ich war, durchgelesen und unterschrieben, aber ich wäre nie auf die Idee zu kommen, das wirklich so zu hinterfragen. Ich sage mal, ist das eigentlich fair, was der Verband da von mir verlangt? Und da bin ich mittlerweile ganz anders. Ich lese es jetzt mit einem ganz anderen, ja, Verständnis, sehe viele Dinge halt viel kritischer und habe es aber, muss ich sagen, zum Glück irgendwie auch noch geschafft, dass ich echt die Leidenschaft für meinen Sport aufrechterhalten kann. Ich liebe das Laufen einfach selber zu machen, weil manchmal kann es einem schon auch gehen, wenn man so gerade auch um Olympische Spiele sich wirklich mal mit allem auseinandersetzt, was wir Athleten da eigentlich an Rechten abgeben und was für eine Monopolstellung das IOC hat. Das kann es einem auch ein bisschen vermiesen, dieses Riesen-Event.
Ja, wahrscheinlich ist es gerade so ein Thema, wo auch wenige Sportler auch drüber nachdenken. Und vor allem ist es eigentlich jetzt perfekt für dich, dass du quasi deine Tätigkeit bei Athleten Deutschland auch dazu nutzen kannst, halt ein Auge auf deinen eigenen Sport zu werfen. So, Fabienne, jetzt kommen wir zur KI-Frage. Das heißt, wir haben KI vorher dein Profil gegeben und gesagt, spuck uns doch mal eine spannende Frage aus. Und das ist die Frage:
Was motiviert dich, neben deiner sportlichen Karriere, sich für die Rechte der Athleten einzusetzen?
Das ist dieses einerseits zurückgeben wollen, weil der Sport mich zu dem Menschen gemacht hat, den ich jetzt bin. Und andererseits bessere Bedingungen schaffen für die jüngeren Athleten.
Aber es gibt doch sicher auch mal Situationen, wo es dir sehr schwer fällt, oder? Sich für die Rechte von den Athletinnen und Athleten einzusetzen. Also sei es irgendwie, weil du denkst, oh Gott, das könnte für uns ein zu großes Thema sein. Oder vielleicht auch gleichzeitig ein Thema, wo du sagst, puh, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer, das umzusetzen.
Also sehr schwer umzusetzen sind alle Themen, weil es wartet im Grunde keiner darauf, dass ich jetzt komme und sage, hey, das und das muss sich ändern, das und das muss sich verbessern. Also es ist extremst harte Arbeit, seine Themen zu platzieren und dann auch Menschen zu bewegen, dass sie quasi mit einem an diesem Strang ziehen und wirklich was verändern wollen. Gerade in unserer Sportlandschaft, das finde ich jetzt oft die Schwierigkeit auch, wer ist verantwortlich? Da denke ich zum Beispiel, mein Herzensthema, ne, ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe eine 3-jährige Tochter, ist diese Vereinbarkeit von Familie und Sport, wo es aktuell eigentlich so gut wie keine Strukturen gibt oder Fördersysteme für Athletinnen, die während ihrer Karriere Mutter werden wollen. Und da ist die Riesenschwierigkeit, dass sich im Grunde kaum einer verantwortlich fühlt. Also alle pflichten mir bei, ja, es ist ein wirklich wichtiges Thema und da gibt es noch so viel zu tun. Aber wer dann sich wirklich mal hinsetzen will und sagt, okay, und wir nehmen jetzt die Manpower und wir nehmen Geld in die Hand und verändern was, das macht dann keiner, ja, weil man kann einerseits sagen, es ist der DOSB, der verantwortlich ist, man kann aber auch sagen, es sind die einzelnen Verbände, ne, dann quasi der Leichtathletikverband für mich. Die würden dann aber sagen, es sind zu wenig Fälle, es können die Olympiastützpunkte sein, im Endeffekt kann es die Politik sein, die dann das Geld geben muss. So hast du einfach viele, viele Player und keiner fühlt sich so richtig verantwortlich.
Ich glaube, das ist ja oft einfach das allgemein große Problem, auch was Sport oder auch was so die Sportförderung angeht. Man hat sehr viele Themen, wo man einfach Jahr vor Jahr merkt, irgendwas muss sich ändern. Das war ja auch nach den letzten Olympischen Spielen, wo jetzt Deutschland in einigen Bereichen nicht so positiv abgeschnitten hat und man wieder gemerkt hat, okay, in anderen Ländern läuft vieles anders. Kam das ja wieder auch so ganz, ganz viel ins Rollen, wo man gemerkt hat, bro, irgendwie passt halt doch nicht alles bei uns in Deutschland. Also findest du, ich meine, wir haben jetzt die Möglichkeit über die Bundeswehr, wir haben die Möglichkeit über die Bundespolizei angestellt zu sein, dann gibt es die Sporthilfe. Das sind ja schon, und ganz abgesehen davon haben wir auch viele gute Trainingsstätten bei uns in Deutschland und auch bestimmt viele, viele tolle Olympiastützpunkte. Da haben wir natürlich jetzt wenig Einblicke, wie es da wirklich aussieht. Aber wirst du sagen, wir sind da in Deutschland trotzdem auf einem guten Weg oder gut aufgestellt?
Immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. Also ich denke, im großen internationalen Vergleich stehen wir schon ganz gut da. Es fließt ja auch sehr viel Geld von Bund und Ländern in den Spitzensport, aber es gibt halt so viele Themen, die wirklich noch angegangen werden müssen. Also wenn ihr jetzt sagt, auch die Olympiastützpunkte, die müssen echt auch ganz arg auf ihre Gelder, ja, mit denen ganz eng wirtschaften, weil die schon ewig lang keinen Aufwuchs mehr hatten. Also da, wenn man das vielleicht vergleicht mit US-amerikanischen Leistungszentren, sind wir da meilenweit hinterher. Andererseits gibt es genug Länder, die sowas nicht haben. Also es ist vielleicht an mancher Stelle irgendwo auch Meckern auf hohem Niveau. Aber jetzt andere Themen, wenn wir um soziale Absicherung sprechen, das ist kein nice to have. Das ist ein knallhartes Must-have. Da sind die Athleten bei der Bundeswehr und in Sportförderstellen, dann bei Polizei oder Zoll wirklich gut aufgestellt. Ich beneide die ein bisschen, weil ich selber bin Solo-Selbstständige. Für mich hat sich der Weg irgendwie nie aufgetan, weil ich zu Abiturzeiten noch nicht so gut war, dass ich hätte zur Bundeswehr gehen können. Und dann wollte ich studieren und ehrlicherweise jetzt mit Anfang 30 in einer Sportart, wo ich halt überhaupt keine Chancen habe, mal eine WM-Medaille oder Olympiamedaille zu holen, hätte ich schlichtweg gar keine Chancen, Platz bei der Bundeswehr zu bekommen. Also die sind auch sehr begehrt. Es ist nur ein Viertel der Athleten, der Bundeskaderathleten, die letztendlich einen Platz in der Bundeswehr bekommen. Und die haben natürlich eine Absicherung. Ich selbst als Selbstständige kriege die Sporthilfe. Das sind dann 800 Euro monatlich. Aber ich zahle halt auch knapp 550 Euro monatlich für meine Krankenversicherung. Und das Rentenprodukt, für was sich Athleten Deutschland damals, oder sie haben sich eingesetzt für eine Altersvorsorge. Wir haben bekommen eine private Rentenvorsorge über die Sporthilfe, die ist aber ehrlicherweise ziemlich lächerlich. Ne? Und da kriege ich auch, da wird auch nur eingezahlt in den Jahren, in denen ich Bundeskaderathletin bin. Jetzt dieses Jahr bin ich nicht mehr im Bundeskader, ja, weil man wird ja in Deutschland auch immer nur für ein Jahr in den Bundeskader berufen. Dann war ich in dem Jahr eben krank und verletzt, deswegen bin ich jetzt nicht mehr im Bundeskader. Jetzt muss ich die Altersvorsorge entweder schon wieder kündigen. Oder halt aus eigener Tasche bezahlen. Genau, also es ist gemischt. Ich überlege gerade, was die Ausgangsfrage war. Also an manchen Stellen ist Deutschland wirklich eigentlich gut aufgestellt, muss man echt sagen. Aber es gibt halt auch noch so viel zu tun.
Wäre ja langweilig, wenn es nichts zu tun geben würde, genau. Und deswegen ist ja auch so mit der Grund, warum ihr im Ausschuss des Sports im Bundestag seid, da hast du ja vorhin schon ein kurzes Thema angerissen. Ich möchte noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen, weil ihr wart jetzt Ende Juni bei der vierten Sitzung dieses Ausschusses dabei und habt eigentlich schon so klar und deutlich vermittelt, dass die Förderung des Spitzensports auch vor einem richtigen Schlüsselmoment steht. Warum ist es so?
Ja, weil wir seit vielen, vielen Jahren jetzt eigentlich eine Spitzensportreform haben in Deutschland, die bisher aber noch nicht wirklich erfolgreich war. Ein Großteil lag jetzt daran, dass die Regierung frühzeitig die letzte auseinandergebrochen ist, weshalb wir das Sportfördergesetz, was geplant war, gar nicht bekommen haben. Wobei man auch da sagen kann, da waren auch noch Potenziale ungenutzt. Also vielleicht ist es auch eine Chance zu sagen, dass wir jetzt ein vielleicht noch besseres Sportfördergesetz hoffentlich bekommen. Also der Sport hat sich einfach in den letzten Jahren schon wirklich viele, viele Gedanken gemacht. Gute Ideen sind auf Papier gebracht und es ist jetzt aber der Zeitpunkt, die umzusetzen. Und es muss sich jetzt auch mal was für die Athleten und Trainer, also für die Menschen im System ändern, weil die wirklich schon seit vielen Jahren jetzt keinen Aufwuchs mehr ihres Gehalts oder halt der Förderung bekommen haben und das in Zeiten mit extremer Inflation. Also die Athleten warten im Grunde darauf, dass sich für sie mal wirklich was verändert, was sie auch merken.
Aber hast du das Gefühl, die Abgeordneten haben das gecheckt? Also denkst du, die Message ist auch wirklich angekommen?
Ob die das jetzt als Schlüsselmoment und so dringlich sehen? Weiß ich nicht, aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass im Koalitionsvertrag wichtige Themen genannt wurden. Also bin ich schon optimistisch, dass wir da auch eine gute Umsetzung bekommen dabei.
Okay, das heißt aber im Umkehrschluss würdest du sagen, der aktuelle Koalitionsvertrag, der erfüllt jetzt die sportlichen Interessen für euch in einem zufriedenstellenden Maß.
Also es ist halt jetzt das Thema soziale Absicherung und auch Mutterschutz genannt. Was man halt noch nicht weiß, ist, wie die Dinge umgesetzt werden. Ja, wer bekommt Mutterschutz? Wer ist dann wirklich dafür? Wer kann darauf zurückgreifen? Ja, und wie groß wird der Mutterschutz sein? Wie wird er ausgestaltet sein? Ist es dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein oder ist es wirklich, macht es wirklich einen Unterschied, dass Athletinnen in ein paar Jahren sagen, nee, ein Kind in der Karriere ist kein Hindernis für mich und ich traue mir das zu und ich würd das machen, weil ich ja auch eine gewisse Absicherung habe. Und genauso das Thema soziale Absicherung. Wie wird das am Ende aussehen? Das wissen wir noch nicht. Und davon wird es ein bisschen abhängen.
Ich finde, über einen Begriff, über den wir auf jeden Fall reden sollten, ist so ein Begriff, der irgendwie immer so ein bisschen in sportpolitischen Kreisen herumkursiert. Und zwar ist es die Spitzensportförderung. Das ist ein schon sehr langes Wort und oftmals denkt man sich dann so, wenn man das Wort hört, was bedeutet eigentlich Spitzensportförderung, wenn man es jetzt mal wirklich runterbricht?
Im Grunde sind es die Mittel, die vom Bund in den Spitzensport fließen. Ja, all die Gelder, die der Bund bereitstellt für den Spitzensport, wo wir in Deutschland eigentlich die klare Unterscheidung haben, der Bund macht Spitzensport und die Länder, die finanzieren den Breitensport und den Nachwuchssport. Aber da gibt es auch Vermischungen, ja, weil Nachwuchssport, da ist man auch schnell beim Nachwuchsleistungssport. Also so ganz klar lässt sich manchmal die Linie nicht trennen, aber Spitzensportförderung, würde ich sagen, sind die Mittel, die der Bund in den Sport steckt, weil Spitzensport ist Aufgabe des Bundes in Deutschland.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Fokus auch für die nächsten Jahre schauen, gerade in der Spitzensportförderung, wo sind da jetzt auch eure Prioritäten für die nächsten Jahre?
Ja, im Grunde auch die Themen, die ich schon genannt hatte, ne? Das Thema Absicherung, dass das zufriedenstellend umgesetzt wird, dass die Athleten besser geschützt sind, also dass das Zentrum für Safe Sport wirklich so ausgestaltet wird, dass es irgendwo auch durchgreifen kann und dass es auch eine verlässliche Anlaufstelle ist für Athleten, die Gewalt erfahren haben. Ja, im Grunde sind es etliche Themen, die wir angehen könnten. Das ist auch eine Schwierigkeit als unseres Vereins, dass wir viele Ideen haben, aber letztendlich wirklich hart priorisieren müssen, welche Themen wir nach vorne treiben, weil wir halt dann doch nur eine überschaubare Anzahl an Mitarbeitenden und Präsidiumsmitglieder haben. Mental Health ist noch ein Thema, was aktuell auf der Agenda ist, was dann ganz stark von unserem Präsidiumsmitglied Lea Krüger auch nach vorne gebracht wird. Also die Möglichkeit gibt es auch immer, wenn man selber wirklich hinter was steht, dann mit eigener Power das nach vorne zu bringen. Aber es kostet wirklich viel, viel Zeit, das darf man nicht vergessen. Und wir sind halt alle selber noch aktive Athleten.
Aber es sind ja jetzt schon auch, vielleicht noch kurz dazu, es sind ja viel Themen, die jetzt eigentlich den Sportler per se betreffen. Aber gibt es auch Themen, wie jetzt zum Beispiel, dass ihr schaut, ein großes Thema ist ja auch immer, was machen die Sportstätten? Also Sporthallen, Trainingsbedingungen an sich. Ist sowas auch ein Thema?
Also es ist definitiv ein Thema, wo wir uns sofort hinter versammeln würden, dass wir sagen, hey, wir haben einen riesen Investitionsstau in unsere Sportinfrastruktur und wir müssen zwingend und dringend unsere Sportstätten sanieren. Aber es ist jetzt, wenn man überlegt, dass ja unsere Mitglieder aktive Bundeskaderathleten und Athletinnen sind, dann nicht das Thema mit der höchsten Priorität, wo wir sagen, das ist jetzt das Erste, für das wir einstehen. Weil letztendlich muss man auch nicht nur priorisieren, weil man halt nur gewisse Zeit hat oder halt menschliche und zeitliche und finanzielle Ressourcen für Themen, sondern man kann auch bei der Politik jetzt nicht einfach 10 Punkte vorlegen, dann hören sie irgendwann auch nicht mehr zu. Ne? Also da muss man im Grunde auch klar sondieren, für welche Themen man jetzt besonders laut ist und für die man gehört werden will. Wenn man für zu viele einsteht, dann gehen sie alle unter.
Vor allem jetzt gerade so das Thema Altersvorsorge, das ist ja ein Thema, das betrifft ja dann alle. Und bei dem Thema Sportstätten wird es ja ein bisschen schwieriger werden, weil da ist es ja dann sehr zentriert auch wieder. Deswegen, ich weiß nicht, ist es vielleicht auch so ein Thema, wo ihr dann sagt, wir schauen erstmal nach Themen, die alle betreffen?
Im Grunde wird das so sein, weil wenn wir nach Themen suchen, dann beziehen wir all unsere Mitglieder ein. Und dann ist natürlich das Thema, was am meisten Überlapp hat und für die meisten Athleten relevant ist, dann das, für das wir uns am Ende entscheiden werden.
Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema. Deutschland diskutiert ja auch immer wieder über eine mögliche Olympia-Bewerbung. Sollten wir vielleicht erstmal kurz von dir so ein Statement haben? Wie stehst du zu der Sache?
Absolut positiv. Es wäre natürlich mega für alle Athleten, wenn es olympische und paralympische Spiele im eigenen Land gäbe. Das wäre ein Riesenmotivator zum einen im Vorfeld, aber auch dann für die Athleten, die es wirklich geschafft haben und dabei sind, wäre das wahrscheinlich der Lebenshöhepunkt schlechthin.
Was siehst du da allgemein für positive Effekte, wenn wir Olympia in unser Land holen? Also ich sag mal sportlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich?
Naja, man hat ja jetzt das große Vorbild aus Frankreich und meine Hoffnung wäre natürlich auch, dass irgendwo olympische Spiele im Land das ganze Land in Bewegung versetzen. Also dass wir auch mehr Sport an den Schulen haben, dass sich unsere Bevölkerung vielleicht insgesamt mehr bewegt, dass viele Dinge, viele Themen, an denen wir gerade dran sind, sportpolitisch, dass die olympischen und paralympischen Spiele im eigenen Land dann ein Katalysator dafür wären. Also dass wir deutlich schneller ans Ziel kämen und die Politik die Dringlichkeit unserer Themen viel schneller anerkennen würde. Ja, und sich in der Sportförderung halt einiges tun würde.
Findest du, es gibt auch irgendwo Risiken oder wo siehst du vielleicht auch die größten Stolpersteine jetzt auf dem Weg zum Bewerbungsprozess?
Also aktuell ist es ja so, dass wir 4 Regionen haben, die Konzepte quasi vorgelegt haben für olympische und paralympische Spiele. Und nächstes Jahr im Herbst wird dann der DOSB entscheiden, mit welchem von diesen Konzepten man dann quasi international ins Rennen geht beim IOC. Weil die sind ja letztendlich die, die dann entscheiden werden, wer 2036, 2040, 2044 und in den folgenden Jahren die Spiele bekommen wird. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir dann im Herbst 26 quasi einen Gewinner haben, aber halt 3 Verlierer und dass vielleicht so diese Stimmung des, also die Gesellschaft aktuell ist eigentlich wirklich positiv gegenüber der deutschen Bewerbung, dass es dann vielleicht eher ins Negative rutscht, weil halt 3 Regionen im Grunde leer ausgehen. Und die andere Sorge ist, die ich habe, ist, dass halt letztendlich ja das IOC entscheidet, wer die Spiele bekommen wird. Und meine Sorge wäre, dass wir halt ein richtig tolles, super ausgearbeitetes Konzept haben, was die Nachhaltigkeit berücksichtigt, was klasse Sportstätten hat, tolles olympisches Dorf, aber letztendlich vielleicht im IOC-Programm einfach Europa erstmal nicht mehr vorgesehen ist als Ausrichtungsort und wir selbst mit dem besten Konzept keine Chance haben. Aber da weiß ich zumindest, und das beruhigt mich, dass beim DOSB von Anfang an auch schon klar war, diese Olympia-Bewerbung muss eine Legacy für Deutschland haben, ob sie am Ende erfolgreich ist oder nicht. Also sprich, wir wollen, dass Deutschland fit wird für Olympia und nicht durch Olympia. Also dass selbst wenn die Bewerbung am Ende international scheitert, dass wir es vielleicht trotzdem geschafft haben, dass die halbe Stunde Bewegung für Schulkinder eingesetzt wurde, dass die Sportstätten besser saniert wurden, dass so die Bevölkerung einfach sportlicher geworden ist und vielleicht eben auch viele Themen, die wir jetzt gerade in der Spitzensportreform angehen, dass sie umgesetzt wurden.
Aber hat Athleten Deutschland da jetzt auch schon eine offizielle Haltung oder eine Forderung formuliert oder kommt es noch oder ist es jetzt gar nicht nötig aus eurer Sicht zum Thema Olympia in Deutschland?
Also insgesamt ist unsere Haltung so, dass wir eben die Bewerbung absolut befürworten und auch dahinter stehen, dass Deutschland sich bewerben wird. Wir sagen aber auch, hey, weil Olympia, das ist ja das Thema eigentlich in den Medien und auch wenn ich so meine DOSB-Präsidiumsmitglieder höre, das ist das, wenn die auf Veranstaltungen sind, wo sie immer nachgefragt werden. Es geht eigentlich jetzt seit Monaten nur noch um diese mögliche. Damals war es möglich, Olympia-Werbung, mittlerweile ist ja klar, okay, wir bewerben uns. Also unsere Sorge bei Athleten Deutschland ist, dass jetzt aber die dringenden Themen in der Sportpolitik vielleicht nicht angegangen werden. Ja, dass jetzt ganz viel Gelder bereitgestellt werden für diese Olympia-Bewerbung, aber die Menschen im System, die Athleten und Trainer irgendwo leer ausgehen und man an diese Probleme, die halt nicht so sexy sind und nicht so viel Spaß machen wie eine Olympia-Bewerbung, dass man die jetzt vernachlässigt und das darf nicht passieren.
Dabei es sollte ja genau das auch der Anreiz sein, wenn die Olympia-Bewerbung quasi am Ende rausgeht von Deutschland, dass man sich auch den ganzen Themen widmet. Also ist natürlich dann auch wieder mit zweierlei Maß gemessen, wie ich finde.
Absolut, ja.
Wir kommen jetzt gegen Ende noch so zu ein paar Abschlussfragen, die wir für dich vorbereitet haben. Das heißt, wir sind fast durch, aber ein paar Fragen gibt es noch. Und zwar eine davon ist, wenn du jetzt einen Wunschzettel für den deutschen Leistungssport hättest, welche drei Punkte würdest du da jetzt sofort umsetzen wollen?
Also ich glaube, Punkt 1 wäre aus der Einjährigkeit raus. Also die Athleten nicht mehr nur für ein Jahr in den Bundeskader holen, sondern sag mal, im Grunde für 4 wäre wahrscheinlich ein guter Zeitraum. Das nimmt enorm Druck weg von den Athleten, weil viele halt in diesem einen Jahr, wo sie berufen sind, auch wirklich Leistungszwang haben. Sie müssen zeigen, dass sie sich entwickelt haben und wenn sie verletzt sind, dann steigen sie im Zweifel wieder zu früh ein, weil ja die Wettkämpfe sind und dies und das. Wenn man für 4 Jahre gefördert würde, glaube ich, könnte man viel langfristiger und nachhaltig sinnvoller trainieren. Und das andere ist schwierig. Das ist ein langer Wunschzettel. Wäre wirklich das Thema wahrscheinlich Absicherung, soziale Absicherung, dass Leistungssportler sein mehr eben als Beruf wahrgenommen wird. Mit all den Absicherungen, die sonst Arbeitnehmer bekommen. Und der letzte Wunsch.
Olympia im eigenen Land.
Olympia im eigenen Land, ja. Olympische und Paralympische Spiele. Das ist immer, man darf die Paralympischen Spiele
Absolut.
nicht vergessen.
Absolut. Das sind doch drei wichtige Punkte auf jeden Fall, die du jetzt genannt hast. Und was würdest du jetzt vielleicht auch so jungen Athleten und Athletinnen raten, die jetzt heute in den Leistungssport einsteigen wollen?
Wichtig, dass sie sich austauschen, dass sie sich trauen, kritisch nachzufragen, sich auch mit älteren Athleten auszutauschen, sich dann vielleicht auch zusammenzutun, weil zusammen ist man einfach lauter und wird besser gehört, dass sie eben wirklich nicht nur blind ihren Sport machen, sondern irgendwo auch ein Bewusstsein dafür haben, in welchem System sie unterwegs sind.
Und jetzt noch abschließend ein Schweif in die Zukunft. Wie stellst du dir denn deine persönliche Zukunft vor? Jetzt sowohl im Sportbereich als auch in deiner Rolle bei Athleten Deutschland.
Also in meinem Sportbereich ist es ziemlich einfach, weil Paris, die Olympischen Spiele haben ja nicht geklappt. Also ist das Ziel jetzt Los Angeles 2028. Wenn die Folge erscheint, sind wir gerade in meiner Tapering-Woche vom Berlin-Marathon. Also wenn man das ganz kurzfristig das Ziel sieht, dass ich in Berlin, wie sagt man so schön, einen raushaue und eine starke Bestzeit zeigen kann. Mit guten Wetterbedingungen hoffentlich. Sportpolitisch ist es so, dass wir am 1. und 2. November wieder ein neues Athleten-Deutschland-Präsidium wählen. Also unsere Amtszeit läuft dann aus. Da würde ich mich aber nochmal für eine weitere Amtszeit aufstellen lassen und hoffe dann, dass ich auch gewählt werde und dann weiter an den Themen arbeiten kann, weil es halt noch so viel zu tun ist.
Also so sympathisch wie dein Auftritt bei uns war, kann ich eigentlich nur bestätigen, dass es ein Mehrwert wäre, wenn du auf jeden Fall nochmal wiedergewählt wirst. Ich glaube, das wäre für Athleten Deutschland sicher eine Bereicherung. Und ich finde, du warst vor allem auch eine Bereicherung für unseren Podcast. Das war echt richtig cool, dass du da warst. Es hat voll Spaß gemacht. Einerseits so ein bisschen auch deine sportliche Karriere kennenzulernen, so ein bisschen auch deinen Background zu erfahren, was wir auch immer schön finden, aber auch zu sehen, welche Rolle Athleten Deutschland im deutschen Sportkosmos einnimmt, welche wichtige Rolle und wie schön es ist, dass wir so eine Institution auch haben, so einen Verein haben und dass wir da jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnten, ist natürlich nicht selbstverständlich. Also deswegen vielen lieben Dank, dass du heute diese Fakten mitgebracht hast, dass du uns aufgeklärt hast, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Beyond Sports Special Folge. Wir möchten natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Fabienne, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Wow, das ist eine Bürde und eine Ehre zugleich. Beim Anfangsstatement hast du gesagt, ich kann es auch auf Athleten Deutschland mitbeziehen. Da wäre mir vielleicht wichtig zu sagen, dass wir in Deutschland echt stolz auf diesen Verein sein können, weil wir damit eine Vorreiterfunktion haben für die ganze Welt. Weil so wie es eigentlich im Sport organisiert ist, haben die nationalen olympischen Komitees eine Athletenkommission, die ehrenamtlich ist, die aber auch nicht unabhängig ist. Und dass wir einen Verein haben, der sogar ein Hauptamt hat, das wirklich sich voll und ganz um Athleteninteressen kümmern kann, das ist einmalig. Und ja, das kann man nicht hoch genug loben und da kann man mich mit erhobener Brust in die Welt rausgehen. Ja, und der Sport für mich, könnte ich kurz und knapp sagen, wenn die Fabienne läuft, dann läuft's. Also das Laufen ist natürlich mein Sport, der mich unheimlich begeistert, weil das für mich, wenn ich laufe, irgendwo ein Zufluchtsort ist. Es ist Zeit, die ich nur für mich habe, wo ich irgendwo allen Stress, alle Sorgen und Ängste zur Seite schieben kann. In der Regel, manchmal kommt die ein oder andere Erinnerung, oh Mist, ich muss noch die E-Mail schreiben. Aber eigentlich, ja, es fehlt mir was, wenn ich es nicht machen kann. Dann bin ich überhaupt nicht ausgeglichen. Und gleichzeitig hat der Leistungssport mich halt so viele Lektionen gelernt, für die ich so dankbar bin. Also die Emotionen, die so eine Leistungssportkarriere hat, die sind ja so großartig und stark, das kann man mit, also ich zumindest habe es eigentlich sonst kaum in meinem Leben so starke Emotionen erlebt, aber halt genauso nach oben wie nach unten. Ne? Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man ja einen Wettkampf erfolgreich beendet und seine Ziele geschafft hat, die man sich vorgenommen hat, aber genauso ist es halt so frustrierend, wenn man wegen Verletzung oder Erkältung oder irgendeinem Unfall dann aussetzen muss und seinen geliebten Sport nicht mehr machen kann. Und gefühlt, wenn ich verletzt bin, sehe ich immer jeden draußen joggen und bei jedem kriege ich das große Ärger im Kopf, warum die jetzt laufen können und ich nicht und wie gemein doch diese Welt ist. Aber auch das hat mich halt wirklich viele Lektionen lernen lassen. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch mittlerweile geworden, der auch, wenn er verletzt ist, trotzdem gelernt hat, eigentlich das Beste draus zu machen und trotzdem irgendwie eine schöne Zeit dann auch zu verbringen, auch wenn es ätzend ist, wenn man verletzt ist. Also der Sport ist schon toll und ich glaube, der kann uns allen zu besseren Menschen machen und uns reifen lassen. Punkt, Ende, Full Stop. Vielen Dank für eure Einladung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.